Hallo bei Kopf und Bauch, dem Podcast der Entscheidung. Ich bin Peter und es war wieder mal die richtige Entscheidung, dass du eingeschaltet hast. Und was wir heute Schönes vorbereitet haben, präsentiert dir wie immer, das hat sich nämlich nicht geändert, mein Podcast-Buddy Tobias.
Ja, hallo Peter, hallo du da draußen. Ja, heute geht es um zwei Wörter mit F, zum einen Facilitation und zum anderen Future Skills. Wir haben zu Gast Marlene Konrad, sie facilitiert Entscheidungsprozesse, schwieriges Wort. Und sie erklärt uns, warum Entscheidungskompetenz so eine wichtige Future Skill ist und warum Unternehmen da auf individueller, aber auch auf Team- und Organisationsebene rein investieren sollten. Und dann gibt's auch noch eine Neuerung bei uns im Podcast. Ich bin mir relativ sicher, unsere erfahrenen Hörerinnen und Hörer werden es relativ schnell merken, was die Neuerung ist. Aber es lohnt sich bis zum Schluss dran zu bleiben, denn dann lösen wir auf, was die Neuerung in unserem Podcast ist. So, und jetzt kannst du dich wie immer entscheiden, bleibst du dran oder hörst du dir was anderes an? Ja, willkommen bei uns im Podcast bei Kopf und Bauch, Marlene Konrad. Was lange währt, wird endlich gut. Mit dem Termin da hat sich tatsächlich eine Weile hingezogen, weil immer einer irgendwie nicht konnte. Aber jetzt ist es endlich soweit. Marlene ist Beraterin für Innovation und Kommunikation bei Comha Consulting. Ich bin, es könnte fast schon ein Jahr her sein, mal auf einen Post von ihr aufmerksam geworden. Wir haben uns ein bisschen ausgetauscht. Und sind froh, dass Marlene heute da ist.
Ja.
Hallo Marlene.
Hallo, freut mich auch sehr.
Hallo Marlene, herzlich willkommen.
Danke.
Genau, und die Stammhörer bei uns, die wissen es ja, am Anfang gibt es eine Entweder-oder-Schnellfragerunde. Zum einen unsere Gäste ein bisschen besser kennenzulernen, zum anderen um die Entscheidungsfreude unserer Gäste ja, zu testen. Und da würden wir jetzt direkt einsteigen. Bist du bereit, Marlene?
Ja, erklär mal nochmal kurz die Regeln für mich.
Also die Regeln sind ganz einfach. Ich stelle dir eine Entweder-oder-Frage und du entscheidest einfach, welche von den beiden Optionen diejenige ist, die zu dir passt. Genau. Und dann kannst du auch noch ein bisschen was dazu erklären, wenn du magst.
Direkt danach oder später dann?
Direkt danach. Okay. Nee, wir können das direkt danach machen. Und genau, wenn wir dann durch die fünf Fragen durch sind, dann steigen wir auch so richtig in unser Thema für heute ein.
Okay, ich bin bereit.
Gut, erste Frage wie immer. Kopf oder Bauch?
Bauch.
Das ging schnell und Mensch Peter, jetzt müssen wir echt mal unsere Strichliste führen. Ich glaube, Bauch liegt mittlerweile bei allen unseren Gästen mittlerweile vorne, würde ich sagen.
Ja, was sie entscheiden auf jeden Fall. Aber ob es dann immer so ist?
Das stimmt. Manchmal hat sich im Verlauf der Folge dann rausgestellt, dass die Bauchmenschen dann vielleicht doch eher Kopfmenschen sind oder auch umgekehrt.
Hm. Genau. Ja, also zum Thema Bauch, also ich glaube, es geht nicht, Kopf ohne Bauch wäre auch, oder Bauch ohne Kopf wäre schwierig, aber auf der anderen Seite, wir kennen ja die ganzen Biases, die es da so gibt, da habt ihr ja auch einige Folgen dazu gemacht, und irgendwie kann man sich auch alles hererklären, also vom Kopf her erklären, woher es jetzt kommt, aber ich denke, der Bauch hat doch das größere Gewicht letzten Endes und es ist vielleicht ganz gut, sich das klar zu machen und einzugestehen, ein Stück weit.
Wir werden sehen.
Das schmeichelt natürlich mir als Bauch hier in der Runde. Ich fühle mich gebauchpinselt.
Okay.
Okay, zweite Frage. Flipchart oder Miroboard?
Flipchart.
Okay, also analog.
Ja, ich finde es deswegen schwierig. Es kommt natürlich total darauf an, ob online oder nicht online. Aber ich bin tatsächlich weg von der PowerPoint. Also das ist vielleicht also weg vom Digitalen. Und wenn ich jetzt die Leute schon im Ort, also vor Ort habe, dann doch lieber analog als digital. Aber klar, wenn es nicht anders geht und wir sind online, dann Miro.
Sehr schön.
Oder Mural.
Okay, also auch da beides. Miro und Mural.
Auch beides, ja. Richtig.
Sehr schön. Nächste Frage. Heidelberg oder Erlangen?
Heidelberg. Es ist halt die Heimat. Also ich war in Erlangen, ich habe da studiert für die Hörerinnen und Hörer und mich da auch sehr wohl gefühlt. Aber irgendwie war das so eine Studentenetappe tatsächlich für mich. Und bin jetzt wieder heimgekehrt ins schöne Heidelberg und fühle mich ja auch sehr wohl.
Sehr schön. Gut, nächste Frage, da bin ich gespannt. Impro-Theater oder Filmabend?
Impro-Theater. Das war einfach. Also ich bin ja auch Impro-Coach, wobei ich lieber anleite, als selber zu spielen, interessanterweise. Ah, ja. Also ich leite sehr gern Impro-Gruppen an und feiere dann sehr hart, wenn die dann auf der Bühne auch das Gelernte anwenden, sag ich mal, oder ja, sich zeigen und moderiere das sehr gerne, aber muss gar nicht unbedingt mitmachen.
Alles klar.
Also gibt's auch in der Improvisation am Ende denn doch etwas, was man vorher lernen kann?
Absolut. Absolut. Da können wir gerne noch eine Folge dazu machen.
Ja, also da hätte ich jetzt fast Bock drauf. Aber ich glaube, wir haben so viel für unser eigentliches Thema, dass wir extra nochmal eine Folge. Aber vielleicht spielt es ja heute auch mit rein.
Vielleicht kann ich ganz grob dazu. Es gibt einfach Prinzipien, die man verinnerlicht. Und das ist im Prinzip so ähnlich, wie wenn ich für die moderne Arbeitswelt mich rüste. Auch da habe ich ganz oft ja nicht den einen Weg. Aber ich kann mich an Prinzipien orientieren, die ja mir Halt geben. Und dann auch in einer neuen, unbekannten Situation handlungsfähig sein. Und das ist so ähnlich am Impro-Theater. Also ich bereite mich auf das Unbekannte vor.
Ich sehe ein Strahlen auf Peters Gesicht. Da glaube ich, ich sehe jetzt oben so eine Laufschrift. Heuristik.
Das ist ja gar nicht so Bauch dann. Natürlich gehört das auch vielleicht dazu. Aber am Ende haben wir also doch wieder Prinzipien. Und auch in der agilen Entscheidungsfindung ist also nicht nur ich entscheide, was ich will, sondern wir halten uns an Prinzipien, damit wir gute Entscheidungen treffen. Also ich sehe da schon wieder Gemeinsamkeiten in einer, ich sag mal, nicht vorhersehbaren Welt. Ne? Und das ist ja im Impro-Theater genau das, worauf es ankommt. Wie reagieren wir jetzt auf gewisse, ja, ich sag mal, zufälligen Ereignisse vielleicht?
Ganz genau. Wie bereite ich mich darauf vor? Ja. Und wie gehe ich damit um, wenn ich dann plötzlich da auf der Bühne stehe? Da kann man viel machen in der Vorbereitung.
Ja, deswegen. Also da bin ich gespannt.
Schreibt dann mal die Impro-Theater-Folge auf unserem Backlog und ich hoffe, wir brauchen da nicht ein Jahr.
Ja, sehr cool.
Okay, letzte Frage in der Entweder-oder-Schnellfragerunde. Rollenspiel oder Brettspiel?
Rollenspiel, weil ich finde, da kann man sehr gut in einer alltagsnahen Situation Dinge ausprobieren. Also ich nutze das sehr, sehr gerne tatsächlich. Einfach, weil es Spaß macht, weil eine Gruppe damit warm wird, Stichwort Impro-Theater. Und ich bin halt sehr alltagsnah unterwegs und kann mir Situationen sehr konkret angucken. Als Reflexionstool ziemlich cool, finde ich.
Okay, super cool. Und damit wären wir schon durch. Und ich würde sagen, Marlene, echt schnelle Entscheiderin. Es kam alles wie aus der Pistole geschossen.
Warum Brettspiel? War das jetzt einfach so? Spielst du auch Brettspiele?
Ich weiß nicht, woher es kam. Also ich
einfach nur als Option, Tobias, auch für dich?
Ich habe auf LinkedIn gesehen, dass ich eine Gruppe mit Marlene gemeinsam habe und es ist die Gruppe Rollenspiel und Facilitation vom wunderbaren Markus Schönell, Jakob und vom Janek. Mhm. Und die machen ab und zu eine quasi Facilitation, wie heißt es, Rollenspiel-Taverne zum Thema quasi Moderation und Facilitation. Und deswegen die Frage. Und da sind eben Rollenspieler und Brettspieler drin und dachte ich mir, muss jetzt Marlene mal fragen.
Und das ist ja eine perfekte Überleitung. Facilitation. Jetzt fangen wir mal an, so ein Noob wie mich, also einen Unwissenden, ja, der schon Schwierigkeiten hat, das Wort auszusprechen. Wie erklären wir denen dann, was Facilitation ist?
Ja, also als Facilitatorin ermögliche ich im Endeffekt, dass eine Gruppe zu einem bestimmten Ziel kommt, ja. Also im Endeffekt ist es sehr verwandt mit Moderation. Man könnte es auch eigentlich synonym fast verwenden. Kommt so ein bisschen drauf an, wie man die Rolle versteht. Ich finde es deswegen schön, weil es eben dieses Ermöglichen drin hat. Also ich bin eigentlich nur der Möglichmacher in dem Moment, die Möglichmacherin. Und das Team steht im Fokus und ich nehme mich zurück in meiner Rolle. Ein Moderator klingt ja eher so ein bisschen so wie jemand, der eben anleitet, sagt, wo es lang geht. Ja, das muss man nicht so verstehen. Aber deswegen finde ich den Sound von Facilitator sympathischer.
Hast du da mal so ein ganz simples, vielleicht konkretes Beispiel, wenn wir sagen würden, so einem Kind zu erklären, wo man facilitiert, anstatt zu moderieren oder wo es klar wird, was Facilitieren ist, wo kommt denn eine Gruppe dann zu einem Erfolg oder zu einem Ziel?
Ja, also man kann da vielleicht eine Metapher nutzen. Es hat auch vielleicht so ein bisschen was mit, also Trainer ist nochmal was anderes. Ich denke jetzt gerade an so ein Fußballspiel oder so. Auch da ist ja der Trainer oder die Trainerin nicht dafür da, selber auf dem Platz zu stehen, sondern dafür, das Team eben entsprechend in die Lage zu versetzen, ein gutes Spiel abzuliefern. Vielleicht könnte man es so ganz gut erklären. Wobei da natürlich wieder Training so ein bisschen mit drin schwingt. Also da vermischt sich viel. Aber ich finde auch tatsächlich, wenn man jetzt sich anschaut, Facilitation, Training, das hat ja auch viele Überschneidungspunkte. Und ich finde, wenn man was facilitiert, also einen Prozess anleitet, ich gebe jetzt mal ein Beispiel, Design Thinking, ja, so in der Rolle, dann ist man gleichzeitig häufig auch in so einer Trainingsrolle, weil man gewisse Impulse reingibt, auch gewisse Methoden vermittelt. Und das ist natürlich auch was das Team dann dabei lernt. Also du lernst was in dem Prozess Und auf der anderen Seite gestaltest du auch was gleichzeitig. Also du bringst einen Mehrwert rein, du entwickelst irgendwas Neues. Und insofern sind diese Rollen, finde ich, nicht ganz trennscharf. Ich bin ja auch Trainerin, Innovationstrainerin, aber finde mich am ehesten dabei wieder, ein Team bei einer tatsächlichen Aufgabe zu begleiten, als jetzt nur Wissen zu vermitteln oder Methoden zu vermitteln. Mhm. Weil das ist immer so, letzten Endes kommen die richtigen Herausforderungen auch erst dann, wenn es um was geht, zutage. Und ja, deswegen finde ich das spannender.
Ich finde diesen Schritt zum Trainer, also vielleicht meine, wie sagt man, zwei Cents dazu. Ich glaube, der Unterschied ist so ein bisschen, ich kann ja jemandem helfen, sich zurechtzufinden. Sag mal so, da will jetzt jemand einkaufen gehen und ich helfe ihm durch einen großen Supermarkt durch, indem ich ihm sage, wo er was findet und wie er das vielleicht auch dann packen sollte und damit das gut funktioniert und er am Ende auch sein Ziel erreicht. Ich helfe ihm dabei, ich ermögliche ihm da möglichst ans Ziel zu kommen, seine Wünsche, ne? Das ist relativ versimpelt. Und als Trainer, sage ich mal, trainiere ich ihn dann gezielt darum, dass vielleicht auch, dass er das möglichst ohne meine Anleitung schafft dann, oder? Kann man das da vielleicht auch so sagen?
Das stimmt, das ist natürlich das Ziel als Trainer, dass du dich selbst obsolet machst, ein Stück weit.
Und die Wiederholung vielleicht auch gewisser, ich sag mal, Teile, Grundelemente dieses Weges dann auch im Vordergrund stehen vielleicht so. Also dass man sagt, okay, das braucht in dem Moment, wo ich dir normalerweise in der Faszination, also wenn ich dir facilitiere, wäre schon schwierig, das zu sagen, aber wenn ich dir helfe dabei, dein Ziel zu ermöglichen und ich trainiere das jetzt öfter mit dir, so Teilschritte oder weiß ich was, dann bist du in der Lage und erkennst das auch selber und weißt auch, was du zu tun hast. Ne? Und in dem Moment, aber wenn du das noch nicht als Trainer bist, dann sage ich dir in dem Moment, was du zu tun hast oder ich helfe dir dabei, den richtigen Schritt jetzt zu gehen, in den richtigen Gang abzubiegen, das richtige Produkt jetzt zu nehmen und so in der Form. So, da habe ich mir vielleicht die Grenze. Ich weiß nicht, kann man das so sagen oder ist das?
Kann ich mitgehen ein Stück weit, ja. Also genau, du kannst natürlich auch sagen, du trainierst Facilitator dann wiederum, die dann wieder facilitieren.
Ja, gut,
also
das ist ja, was auch immer. Du kannst ja alles trainieren, aber ich zum Beispiel als Berater, ja. Weil du so sagst, ermögliche ja Leuten zu einem Ergebnis zu kommen, gerade in Workshop-Formaten. Also da gehe ich eher in die Rolle des Facilitators dann, glaube ich, eher rein, weil da berate ich jetzt gar nicht mehr so, was zu tun ist, sondern ich ermögliche ich im Workshop dahin zu kommen.
Richtig,
und habe dann das richtige Template dabei, ich ordne das richtig ein vielleicht, ich sortiere auch nochmal, ich achte darauf, dass wir methodisch korrekt arbeiten vielleicht oder so weiter, sowas in der Form. Also, dass am Ende das Ergebnis belastbar ist.
Genau.
Und wenn ich jetzt sagen würde, wenn jetzt jemand sagt, oh, das finde ich super, das wollen wir öfter machen oder das wollen wir selber können, dann würde ich sie dabei trainieren. So, ne? Und Tobias und ich, wir sprechen ganz oft vom Fitnessstudio der Entscheidungen. Und da wird ja trainiert im Fitnessstudio. So, und warum? Weil wir sagen, dass man Kompetenzen, nennen wir es mal so, trainieren sollte. Mhm. Weil Entscheidungen sind super vielfältig, vielschichtig.
Absolut.
Und dann im richtigen individuellen Moment, ich sag mal, fit zu sein, um diese Entscheidung gut zu treffen, sollte man vorher trainieren. Zum Beispiel in Rollenspiele.
Ja.
Das ist ja ein super Stichwort, Entscheidungskompetenz, weil Marlene beschäftigt sich aktuell sehr mit Future Skill und sagt tatsächlich, Entscheidungskompetenz ist eine der Future Skills.
Mhm. Genau.
Vielleicht können wir da jetzt einsteigen und du führst mal so ein bisschen aus, was sind Future Skills und warum denkst du, dass Entscheidungskompetenz eine wichtige Future Skill ist?
Genau, also das habe ich mir auch nicht selber allein ausgedacht, sondern da gibt es auch Modelle, die wir verwenden. Eins, was ich gerne heranziehe, ist das von Next Skills, eine Forschungsgruppe, die das sich da schon seit Jahren sehr intensiv damit auseinandersetzt, auch verschiedene Modelle synchronisiert hat. Und auch die haben Entscheidungskompetenz als einen Future Skill identifiziert. Und da geht es darum, einmal Entscheidungsnotwendigkeiten überhaupt wahrzunehmen. Also es gibt ja auch, wenn es um Entscheidungen geht, kann man ja auch einfach keine Entscheidung treffen oder Entscheidungen verschleppen oder gar nicht sehen, dass man jetzt eine Entscheidung überhaupt treffen könnte. Das ist mal das Erste. Dann auch dieses Thema Alternativen abwägen und tatsächlich Entscheidungen treffen und dann eben auch Verantwortung übernehmen. So, und warum brauche ich das? Wir hatten ja schon das Thema Impro-Theater und sich auf das Unbekannte vorbereiten und so weiter. Und Future Skills sind im Wesentlichen, ja, sollen Orientierung dabei geben, wie kann ich mich vorbereiten auf eine Arbeitswelt, die sich immer stärker wandelt, wo wir davon ausgehen müssen, dass sich mein Job wahrscheinlich verändern wird, dass ich andere Aufgaben übernehmen werden muss, dass sich auch die Branche vielleicht umwirft und so weiter. Also wir sind einfach in einer volatilen Situation, auch Krisen und so weiter, aber auch viel Innovationspotenzial. Und wie kann ich jetzt mitarbeitende Menschen darauf vorbereiten, ja, da die entsprechenden Handlungskompetenzen zu entwickeln, die eben nochmal zusätzlich zur Fachkompetenz dazukommen und auch so eine Art übergreifende Kompetenzen oder Schlüsselkompetenzen oder was auch immer sind. Und dazu gehören eben sowohl individuelle als auch auf Teamebene, also kollaborative Skills, sowas wie Kommunikation, Kollaboration und dann auch welche, die in Richtung Gestaltung gehen, also Innovationskompetenz zum Beispiel oder auch Digitalkompetenz. Also jetzt gerade mit KI ist das ja auch ein großes Thema, nicht nur das anwenden können, sondern das auch kritisch hinterfragen und einschätzen, wo möchten wir es anwenden und wie können wir es auch vielleicht selber noch weiterentwickeln. Genau, und diese Future Skills sollen eben Mitarbeitende darauf vorbereiten, damit umzugehen. Da geht es auch viel um Eigeninitiative, Selbstwirksamkeit, ja, also vernetztes Arbeiten, selbstorganisiertes Arbeiten und so weiter. Und genau, dann ist halt auch immer wichtig zu gucken, auf der einen Seite können Individuen diese Kompetenzen erlangen, aber sie brauchen natürlich auch die Möglichkeit, die anzuwenden. Und da kommt jetzt die Organisationssicht. Also ich brauche erstmal ein Team, wo ich danach arbeiten kann, die das auch diese Arbeitsweise verstehen. Und dann auch eine Organisation, die mir dafür Raum gibt. Und auf Entscheidungen zurück ist das ja sehr gut zu sehen. Also nicht nur ich muss individuell in der Lage sein, mich entweder oder schnell für irgendwas zu entscheiden, sondern ich brauche auch ein Team, wo Entscheidungskompetenzen da sind, wo auch die Prozesse geklärt sind und transparent sind, wo wir zum Beispiel Rollen haben und klar ist, wer entscheidet was oder was entscheiden wir im Team zusammen oder Methoden, um das zu tun. So. Und dann auf Organisationsebene brauche ich eben dann auch eine Aufteilung von Entscheidungsmacht. Also gebe ich den Teams überhaupt Entscheidungsmöglichkeiten oder in welchen Bereichen dürfen die selber Entscheidungen treffen? Wenn das nicht gegeben ist, dann nützt mir ja die individuelle Kompetenz erstmal nichts. Also ich brauche immer diese drei Ebenen und muss das mitdenken. Genau, und damit beschäftigen wir uns, wie wir das gut...
Das klingt ja jetzt erstmal sehr abstrakt vielleicht, aber ja. Vielleicht gehen wir mal konkreter ein bisschen ein. Warum ist das denn eigentlich erstmal wichtig? Also du hast es ja schon so ein bisschen angeredet, aber warum ist es dann so wichtig, das eigentlich zu tun?
Ja, wichtig ist es deswegen, weil wir davon ausgehen müssen und das... Da gibt es jetzt auch diverse Studien, die das belegen. Wie gesagt, die Branchen verändern sich schnell, der Arbeitsmarkt verändert sich schnell, die Jobprofile verändern sich schnell. Und das heißt, ich kann eben als Arbeitnehmer mich nicht zurücklehnen und sagen, jo, den Job, den habe ich jetzt verstanden, den mache ich jetzt bis zum Ende meiner Arbeitszeit so. Sondern es wird sich wandeln. Entweder sage ich, okay, ich harre, was da passiert und bin reaktiv. Oder ich sage, ich möchte das selbst proaktiv mitgestalten. Und das geht natürlich nur, wenn ich zum Beispiel ja, Entscheidungen aktiv mittreffe, auch Entscheidungen mitverantworte als ein Bestandteil. Und das ist natürlich für Organisationen sehr wertvoll, wenn ihre Mitarbeitenden in der Lage sind, das zu tun und das auch machen, weil eine vernetzte Struktur ist ja sehr viel resilienter einfach als eine starre Struktur, die dann eben den verschiedenen Krisen ausgesetzt ist, die da so auf uns einprasseln.
Genau, also um das mal auf ein Unternehmen zu brechen, also es ist Usus eigentlich oder in der Wissenschaft ist das, streitet da keiner, dass sich unsere Geschwindigkeit, unsere Entwicklungsgeschwindigkeit massiv zugenommen hat und auch weiter massiv zunehmen wird. Also diese, ich nenne es mal vielleicht wir oder vielleicht auch unsere Eltern, ne, oder was die kennen, 30, 40, 50 Jahre gefühlte Stabilität, das gibt es nicht mehr. So, die Sachen ändern sich teilweise in 10 Jahren, jetzt schon in 5 Jahren und das merkt man überall und das halt eben die Geschwindigkeit, das ist ja eine externe Umgebung, da muss ich ja mithalten. Ja. Sonst werde ich ja entschieden, so könnte man das ja mal so sagen. Genau. Und was du ja beschreibst, ist, dass diese Verteilung der Entscheidungsgewalt nicht nur Resilienz macht, sondern sie macht uns ja eigentlich auch, also resilienter heißt eben widerstandsfähig, aber sie macht uns ja auch schneller, weil wir müssen uns ja anpassen.
Flexibler,
genau. Weil diese Flexibilität ist wichtig, weil wir sonst eben abgehängt werden. So kann man das eigentlich mal so salopp sagen. In einer starren Entscheidungsstruktur, wo man sagt, okay, da wird jetzt von unten nach oben alles delegiert. Am Ende sitzt oben einer, bei dem alle Entscheidungen getroffen werden, so, oder ein Gremium vielleicht auch. Dann dauert das sehr, sehr lange. Man redet da auch von Bottlenecks, ja.
Genau, und auf der anderen Seite hast du es ja mit so einer Komplexität zu tun, dass es schwierig ist, für eine Person, sage ich jetzt mal zugespitzt, da überhaupt einen Überblick zu behalten. Und die, die außen sitzen, nämlich im Kontakt zum Beispiel zu den Kunden, ja, also die wirklich den Job machen, sage ich jetzt mal, oder die an den Maschinen arbeiten, die haben ja viel größeren Einblick in der Summe als jetzt eine Person, das ist ja klar. Und wenn dieses Wissen dann
verdichtet
eben,
wird,
ja, genau, auch genutzt wird, ja, dann sind die Chancen natürlich groß, dass da auch eine positive Veränderung kommt und eine Zukunftsgestaltung, mehr als nur wir reagieren auf Krisen, die auf uns einprasseln.
Genau, weil es viel vielschichtiger, dass die Probleme werden, also nicht mehr so einfach schwarz-weiß vielleicht, wie man das früher auch ein bisschen simpler hat runterbrechen können. Und dadurch brauche ich das Wissen von allen. Wir reden auch von cross-funktionalen Teams, von unterschiedlichen Perspektiven, von diversen Teams. Man kann es ja nennen, wie man möchte, aber man braucht unterschiedliche Perspektive, um eigentlich ein realistisches Abbild des tatsächlichen Alltags zu schaffen. So, und das schaffe ich halt sonst nicht, wenn ich das irgendwie verdichte. Also deswegen meine ich verdichten, so verdichte, dass es am Ende vielleicht noch einer oder nur zwei oder drei oder was ich immer nur verstehen kann. Da geht ja viel verloren.
Und es dauert eben auch, ne, bis die Kommunikation da ankommt. Also ich hatte vorhin bei unserer Diskussion über Facilitation, hatte ich so den Begriff Wegbegleiter oder Wegbegleiterin so im Kopf. Ne? Also stellt euch vor, so eine Gruppe ist auf einer Wanderung und wie du sagst, die Menschen, die quasi am Kunden arbeiten oder die an Maschinen sind, also die quasi sehr nah an der Wertschöpfung sind, die sind quasi so diese Sensoren zur Umwelt und die sehen, okay, da ist der Weg dahin, der wird jetzt gerade so ein bisschen ungemütlich, der passt nicht mehr, wir müssen eine Richtungsänderung vornehmen. Und bis die jetzt dann quasi in ihre Entscheidungsgremien kommuniziert haben, Achtung, wir nehmen wahr, unser Angebot passt nicht mehr für den Kunden oder Bedrohung von außen oder wie auch immer, neuer Wettbewerber ist auf den Markt gekommen, bis das dann quasi einmal diese ganzen Kommunikationsweg gegangen ist und bis da die Entscheidung wieder zurückkommt, ist man halt im schlimmsten Fall paar Tage, Wochen, Monate, um in dem Bild zu bleiben, in die falsche Richtung unterwegs gewesen. Und das kann halt unter Umständen dann blöd sein, wenn man die Abbiegung nicht rechtzeitig genommen hat.
Genau, also Time oder Zeit ist da ganz wichtig, aber eben auch, dass oft passiert, dass ja dann die Entscheidungen sehr weit weg vom Problem getroffen werden. Ja, wir sammeln zwar auch Informationen, aber eben auf Kosten von Reaktionsfähigkeit und natürlich auch, wir verdichten die Informationen so, weil sonst sind sie ja in der Komplexität ja nicht mal greifbar und dann sind wir so weit weg von der Entscheidung oder auch vom Problem, das dort entschieden wird und dann wird dann vielleicht auch da nicht richtig entschieden. So, das sind eigentlich die Hauptthemen, die wir mit unserer neuen, ich sag mal, Welt vielleicht, die ja immer sich weiterentwickelt, erstmal zu tun haben. So, deswegen ist es ja wichtig, dass wir Leute haben, die uns dabei helfen und begleiten, eben gute Entscheidungen zu treffen. Was ich aber ganz interessant finde, um jetzt mal die Kurve zu bringen, ist ja, du hast am Eingangs gesagt, du bist eine Bauchentscheiderin. Und ich bin dann immer ein Fan davon, das auch mal nochmal runterzubrechen auf die Wissenschaft, weil der Bauch ist ja ein Gefühlsorgan. Also der beschreibt ja ein Gefühl zu etwas. So, und das ist ja prinzipiell erstmal richtig. Ich sage ja auch nicht, dass ich ein Bauchentscheider bin, aber ich sage, ich höre nicht nur auf den Bauch. Ich will nicht gegen ihn entscheiden, ich höre da schon mal zu, aber ich bin schon der Meinung, man sollte die Sachen durchdenken. So. Und interessant ist ja eigentlich, dass so viele sagen, sie sind Bauchentscheider, obwohl ja der Bauch eine Reproduktion unserer Gefühle sind. Und unsere Gefühle sind geprägt von unserem Erfahrungsschatz. Und wenn ich das jetzt mal versuche zu extrem auszudrücken, dann sind wir ja so schnell in der Entwicklungsgeschwindigkeit, dass ja, ich sag mal, meine Erfahrung von gestern heute schon nichts mehr wert ist. Warum entscheiden wir denn doch so oft mit dem Bauch, wenn wir sogar wissen, dass sich alles so schnell entwickelt, dass vielleicht die Gefühle, die wir ja gestern kalibriert haben, nenne ich es mal, heute vielleicht schon uns falsch steuern lassen?
Ja, also das ist ein sehr guter Punkt. Das ist ein sehr guter Punkt, weil Transformation, wie ich es jetzt mal nennen möchte, also dieser Wandel, in dem wir uns befinden, und Transformation ist dann eben der gesteuerte, durch mich selbst mitgestaltete Wandel. So, das ist ja erstmal was auch viele Ängste auslöst, weil alles Unbekannte ist ja erstmal unangenehm. Ja. Ich weiß nicht genau, wie das dann funktionieren wird, was meine Rolle sein wird, ob ich an Bedeutung selber verliere oder irgendwelche Einbußen habe, irgendwas verliere, was ich jetzt habe. Ja. So, das heißt, Gefühle ist ein guter Punkt. Und wie kann man dagegen steuern? Ich gebe mal einen Impuls, was man machen kann. Statt sich immer nur mit dem Vergangenen zu beschäftigen, kann man sich ja auch mit dem Zukünftigen beschäftigen. Ja, also man kann Zukunftsbilder entwerfen, Zukünfte entwerfen, nennen wir es Visionen oder was auch immer, die einbeziehen, was haben wir gerade für Entwicklungen, für Trends, was nehmen wir wahr, ja, wie, was antizipieren wir, was ist wahrscheinlich, was wünschen wir uns, was ist auch vielleicht was ganz anderes. Also einfach eine Offenheit da mitzunehmen und auch da gegenüber Gefühle zu entwickeln, also Bock zu haben auf Zukunft zum Beispiel und auch auf eine bestimmte Art, wie wir die Zukunft gestalten. Auch das ist ja ein Gefühl, was ich in mir triggern kann und wo ich auch meine Entscheidungen drauf begründen kann. Ich muss es ja nicht nur an dem orientieren, was in der Vergangenheit liegt. Aber es ist schwierig, also muss ich da auch die Bereitschaft auch haben. Aber ich glaube, Gefühle sind wichtig, deswegen.
Absolut.
Ja, und auch die können wir ja ein bisschen steuern. Auch als Facilitatoren, ja, können wir ja sagen, wir wollen die Leute wirklich in dieses Gefühl bringen. Deswegen ist auch Rollenspiel was ich total klasse finde, weil wir kommen da in dieses Gefühl. Ich hatte als Beispiel, habe ich eine Gefühlsachterbahn gemacht. Das ist ein Rollenspiel, also aus dem Impro-Theater. Mit zwei Menschen, die kannten sich nicht vorher. Gar nicht. Und die haben eine Mutter-Kind-Beziehung in der Gefühlsachterbahn gezeigt. Und die waren so heftig in der Emotion. Das war ganz interessant. Und die zwei haben sich dann auch über den Tag bestens verstanden und haben unheimlich viel mitgenommen, weil sie so in die Emotion gegangen sind, in diesem fiktiven Spiel, was dann doch irgendwie relativ echt war, weil sie es durchlebt haben in der Szene. Also man kann da viel mitmachen.
Absolut. Also deswegen heißt das ja auch Kopf und Bauch und nicht Kopf oder Bauch. Also voll bei dir. Ich glaube, beides ist total wichtig. Aber was ich so ein bisschen da auch raushöre, ist ja, also wenn du faszinierst, ja, ich muss mal, dass ich nicht Faszien sage, ja, das sind ja
ich diese. Ich bin ja froh, dass es nicht nur mir so geht.
Also wenn du dann begleitest, dann steuerst du ja schon auch bewusst in eine gewisse Richtung. Also du regst ja an, du denkst ja darüber nach, dass dann natürlich das Empfinden dazu gehört, wie ich das wahrnehme und dadurch auch eben Ängste auflösen kann. Ich mache mir also eine Zukunft bewusster. Ich versuche darüber nachzudenken, anstatt sie, ich nenne es mal, auszublenden, weil ich Angst davor habe. Sie ist undefiniert. Ja, das ist ja ganz wichtig, auch für Entscheidungen. Wir hängen ja ganz oft im Status quo fest, weil der ist definiert, der ist klar, wir kennen ihn, wir haben Angst, was zu verlieren. Verlustangst ist die größte kognitive Verzerrung, die wir so psychologisch eigentlich in der Entscheidungsfindung haben.
Absolut.
Und jetzt wollen wir also Lust auf Zukunft machen. Also wie ist euer Slogan? Das ist doch genau das. Also müssen wir uns da ja reindenken.
Making good stories happen ist unser Slogan. Genau, geht aber in die ähnliche Richtung auf eine Art, weil auch da ist es ja was.
Tobias hat Zukunftslust, ne? Sagt er auch immer, ja?
Ja, genau. Stimmt. Zukunftslust kann ansteckend sein.
Ja. Aber genau darum geht's.
Genau, aber das hat ja auch es happen, ja? Also es passieren zu lassen, es wahrzumachen auf eine Art. Das ist der Antrieb. Und wir gehen da auch gerne, wir nehmen gerne das Konzept der Resonanz her von Hartmut Rosa. Ich weiß nicht, ob ihr damit vertraut seid. Da geht es im Prinzip genau darum, also wenn wir zum Beispiel jetzt eben in so einem Transformationsprozess sind oder in einem Change, einer Veränderung, dass wir sagen, also bei Resonanz geht es viel darum, es ist eine Dialogbeziehung, also es ist ein Antwortverhältnis. Nicht einer sagt, wie es geht und der andere schluckt das, weil dann fühle ich mich fremdgesteuert, da gehe ich in den Widerstand, sondern sobald ich eben diesen Dialog aufmache, habe ich auch die Möglichkeit und die Leute auch eben sich emotional, also die Möglichkeit gebe, sich emotional damit zu befassen, das zuzulassen und auch ihre eigenen Gestaltungsmöglichkeiten mitgebe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich in eine Resonanz komme, wo beide auch was einbringen, größer. Und dann kann so eine Transformation auch gelingen. Aber diese Partizipation dann zuzulassen, ist halt auch nicht immer so einfach, das zu moderieren, ja. Und auch die Bereitschaft von der hierarchischen Ebene zu bekommen, dass da tatsächlich auch mitgestaltet werden darf.
Absolut. Also das ist sehr schön. Und wie du es auch beschreibst, ist halt, dass du ja da diese Ängste ja auflösen willst auch. Und indem du dich dann auch damit beschäftigst, indem du sagst, hey, lass uns eine Emotionsachterbahn fahren oder eine Gefühlsachterbahn, lass uns Planspiele machen, lass uns durchdenken, wie die Zukunft oder die Szenarien aussehen können, um Ängste abzubauen oder gar Ängste, die ja nur entstehen, weil ich mich damit gar nicht auseinandersetze. Ist ja ganz oft das, die Angst vorm Unbekannten. Ja, also das ist ja oft auch unbegründet. Und das ist ja ein Teil. Und ich finde diese, aber um nochmal darauf zurückzukommen, das ist ja gar nicht nur Bauch, sondern das ist ja schon auch ein bewusstes Handeln. Ja, und das ist ja schon ein, den Kopf nutzen, um eben auch gezielt den Bauch mal vor seinen Ängsten zu überlisten und sich dann reinzufühlen. Also, das ist ja wieder, da ist ja der Handshake da. Also, zwischen Kopf und Bauch. Das ist ja gar nicht dieses rein, Kopf ist ganz oft bei den Leuten so, ja, ich rechne jetzt was runter oder ich, nur die Zahlen sind entscheidend oder so. Das ist, meine ich ja gar nicht. Und so rational sind wir ja auch überhaupt nicht. Und dass der Kopf genauso verzerrt sein kann, wenn man da zu sehr, zu schnell denkt vielleicht, absolut. Aber ich finde, das ist gerade das Entscheidende. Du beschreibst eigentlich schon auch eine bewusste Handlung. Ja, also eine bewusste Handlung in eine Gefühlswelt, die du sonst vielleicht, oder wo du ja sagst, wo du deine Kunden oder mit denen du arbeitest, dass die es eigentlich eher ablehnen aus dem Reflex heraus, aus ihrer Intuitivität, oder?
Das stimmt. Ich gebe dir recht, du bist auch sehr hartnäckig in dieser Bauchkopf-Sache, aber ich gebe dir absolut recht.
Du bist ja auch beim Kopf- und Bauch-Podcast.
Also seit 49 Folgen, Marlene, kann ich dir sagen. Klagt Peter das Recht des Kopfes hier ein, aber wie er sagt, Kopf und Bauch. Also ich habe auch mal eine alleine gemacht, das ist gar nicht so toll. Ich würde aber gerne einhaken, weil wir hatten ja das Thema Entscheidungskompetenz als Future Skill. Mhm. Und da steckt ja die Zukunft drin. Also da steckt ja auch was drin, dass beim Thema Entscheiden vielleicht was anders sein muss, wie es vorher war. Und ich sehe schon, also wir drei sind uns offensichtlich einig, dass das eine wichtige Future Skill ist, dass Organisationen das brauchen. Aber in unserer täglichen Arbeit erkennen wir schon, dass das nicht so Common Sense ist, dass viele Leute da auch so ein bisschen Angst davor haben, sich mit Entscheidungskompetenz auseinanderzusetzen und zu sagen, ich muss da was ändern, ich muss an meiner Organisation was machen, dass Menschen quasi entscheiden können. Und es hat ganz viel mit Verlusten zu tun, weil man halt einen bekannten Weg aufgeben muss. Jetzt in deiner Praxis, wie bringst du es den Organisationen bei? Das ist eine Entscheidungskompetenz. Wie hilfst du denen so über diese Klippe, so bekannte Entscheidungsmuster über Bord zu werfen, zu sagen, hey, das macht jetzt keinen Sinn, das erstmal langwierig in euer Gremium zu geben und auch den Menschen quasi, die nah am Markt sind, also die nah am Kunden sind, die nah an der Wertschöpfung sind, denen auch so ein bisschen das Selbstvertrauen zu geben, zu sagen, okay, hey, ihr seid's jetzt und probiert's doch einfach mal aus. Also was sind so deine Interventionen?
Also was ich schon häufig mit Teams gemacht habe, ist, dass wir einfach verschiedene Entscheidungsmethoden ausprobiert haben, weil das ist für die Leute ein ganz guter Einstieg, um sich mit dem Thema zu beschäftigen. Die sind einfach zu lernen, ja, man kann das auch einfach mal ausprobieren an einem fiktiven Case oder auch an einem richtigen Case und auch mal dann sich anschauen, wie wirkt es unterschiedlich. Das ist für viele Teams tatsächlich so ein Aha-Effekt, dass es überhaupt Entscheidungsmethoden gibt, also dass es überhaupt da ja verschiedene Möglichkeiten gibt, wo ich auch immer sage, es gibt nicht die eine, die immer passt, sondern es muss halt auf den zum Kontext passen, ja. Und das ist erstmal schon so ein Aha-Effekt und ein guter Einstieg. Ich sag aber, also wenn es dann weitergeht in das Facilitieren, also an die Kolleginnen und Kollegen, das reicht allein nicht aus, um Entscheidungsprozesse zu moderieren. Also die sind super als Einstieg, aber es ist nicht alles, was man braucht. Ja, also um jetzt mal so ein bisschen zu vielleicht zu sagen, wovon ich überhaupt spreche. Also eine einfache Sache ist vielleicht das Konsentprinzip. Ja, das kennt ihr bestimmt aus dem Soziokratischen. Also statt zu sagen, seid ihr damit einverstanden, zu fragen, hat jemand einen schwerwiegenden Einwand? So, und nur wenn der begründbar ist, dann wird er überhaupt vorgebracht und dann kann man eben versuchen, den zu integrieren. Statt eben die immer auf einen Konsens zu gehen, wo alle ewig lange diskutieren. Auch da ist die Frage, wie moderiert man das? Mhm. Da gibt's auch viele gute Möglichkeiten, aber grundsätzlich mal eine schnellere Methode oder auch die Widerstandsabfrage statt die Zustimmungsabfrage. Also, wo habt ihr einen Widerstand? Wie groß ist euer Widerstand? Weil es häufig so ist, dass wenn jetzt was Neues kommt, sind vielleicht nicht alle gleich dafür, sind auch nicht alle unbedingt dagegen. Und eine große Masse ist so indifferent, weil man weiß es halt nicht. Und dann ist eigentlich ein guter Moment zu sagen, okay, wenn es nicht wirklich ein Veto dagegen gibt oder jemand, der sehr stark dagegen ist oder einen schwerwiegenden Einwand hat, dann lass es uns probieren. Auch wenn ihr nicht unbedingt dafür seid, aber wenn wir es offensichtlich nicht wissen, dann können wir es doch mal probieren für eine bestimmte Zeit und ausprobieren und Erfahrungen sammeln. um das dann neu zu bewerten.
Ja, sehr schön beschrieben, vor allen Dingen, weil du ja dadurch wieder schneller, ja, du kommst ja wieder schneller voran, weil die indifferente Menge vielleicht in dem Fall sich ihrer Präferenzen gar nicht bewusst werden muss und jetzt erstmal überlegt, wofür bin ich eigentlich? Sondern, ja, ich, keine Ahnung, ich bin auch nicht dagegen. Und da wir jetzt hier kein großes Veto haben oder so, dann lass uns das probieren. Ne? Safe enough to try, Tobias. Ne? So, man,
richtig.
Und trotzdem hat man ja das Team dahinter gebracht. Man hat ja auch, das ist ja das Schöne an Gruppenentscheidungen dann, in dem Fall auch wie Widerstandsmittel, man hat ja trotzdem ein Commitment in der Gruppe geschafft.
Genau, und auch eine Transparenz, ne, im Prozess. Also, dass man nicht sagt, okay, die machen einfach gerade, was sie wollen oder das ist alles total ja, willkürlich, sondern...
Ja, und um auf die Resonanz zurückzukommen, du siehst halt auch sehr gut hier Resonanz, also in beide Richtungen. Also auch ein hoher Widerstand ist ja auch eine Resonanz, also das ist ja gut. Also gerade in Veränderungsprojekten Energie, also so ein Widerstand zeigt ja auch Energie. Also den Leuten ist es halt eben gerade nicht wurscht. Also damit kann ich, finde ich, besser arbeiten als mit irgendwie, wie du sagst, so einer indifferenten Masse, wo alle sagen, oh, mir eigentlich völlig egal. Macht du, was ihr wollt.
Richtig, also wenn wir ins Gestalten gehen, dann ist natürlich ein Widerstand auch interessant. Mhm. Also dann kann man natürlich auch fragen, wo kommt der her und was steckt da dahinter? Und können wir das vielleicht doch irgendwie auflösen? Also das ist ja die Idee beim Consent. Ich habe einen schwerwiegenden Einwand, aber vielleicht kann man den integrieren.
Ja.
Und damit eine bessere Lösung schaffen, weil der Einwand berechtigt ist. So.
Und auch vor allen Dingen, wenn es darum geht, die Gruppe mitzunehmen. Ne? Also das ist ja auch wichtig. Also jetzt hast du ja vorhin den Kontext angesprochen. Die erste Entscheidung ist ja schon mal, welche Methode nehme ich eigentlich und welcher Kontext ist vorhanden? Und
genau.
Wenn ich jetzt die Gruppe zum Beispiel mitnehme, ich nutze zum Beispiel in Innovationsworkshops sehr gerne diese Widerstandsmessung, weil da ist wichtig, dass unterschiedliche Departments, nenne ich jetzt mal in der Firma oder Bereiche, auch gemeinsam an einem Strang ziehen. Sonst kannst du eine Innovation nicht im Unternehmen eigentlich zum Erfolg bringen.
Richtig.
Ja, und da ist es wichtig, A, einen Widerstand zu erkennen und gleichzeitig natürlich auch eben das Commitment des Teams zu haben. Wir haben uns darauf schon entschieden. Ne? Was würdest du denn jetzt manchmal dem einen oder anderen Satz, also ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, ja, aber das ist doch nur eine Umfrage, nur andersrum. Was würdest du denn den Leuten entgegenbringen?
Ja, also wenn man es mal ausprobiert im konkreten Fall und die wirklich mal gegeneinander ausspielt, also die verschiedenen Entscheidungsmethoden und das dann reflektiert, dann sieht man, dass es was völlig anderes ist. Also es kommen ganz andere Themen plötzlich zutage. Das ist in der Theorie schwierig zu erklären vielleicht, aber es ist in der Gruppe dann erstaunlich schnell sehr klar, was der Unterschied ist zwischen den verschiedenen Methoden und was alleine der Frage, ne, wie man die Frage stellt. Was es auch gibt, ist zum Beispiel, dass du so eine Skala hast, ja, wo du in der Mitte quasi neutral hast, dann hast du die Zustimmung in die eine Richtung und die Ablehnung oder Widerstand in die andere Richtung. Also man kann das so oder so framen.
Ja,
das kommt eben auch so ein bisschen auf die Situation an, was man da für eine Erkenntnis draus ziehen möchte.
Ja, sehr cool.
Jetzt nehmen wir mal an, der Bingo-Zettel an Entscheidungsmethoden ist hinreichend gefüllt, also du hast ein Team, was so ein bisschen mehr kennt als die Wahl beziehungsweise Abstimmung und den Konsens. Wir diskutieren uns bis zu Tode, bis der Chef irgendwann auf den Tisch haut und sagt, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Wir gehen links rum. Aber wir waren uns ja, also du hast ja schon gesagt, und da würde ich zustimmen, dass das alleine reicht ja nicht, dass die jetzt quasi nur da ein bisschen reicheren Methodenkoffer haben. Was wäre der nächste Schritt? Also wo muss man da ran und wo wird es jetzt dann wirklich knifflig?
Ja, genau. Also in der Moderation oder Facilitation geht es wirklich darum, den Prozess zu strukturieren und auch die Leute zu orientieren. Also wo sind wir eigentlich gerade im Prozess? Weil das ist, die Leute hören Entscheidungen und denken, das ist eine Sekunde, da treffe ich jetzt eine Entscheidung. Aber so ist es nicht. Das ist ja ein Prozess, wo ich die Leute da ranführe. Ich bin ja auch Innovationstrainerin. Ich kenne das aus dem Design Thinking zum Beispiel. Da ist es ja auch ein Prozess, der eigentlich auf eine Entscheidung am Ende zuläuft. Nämlich, das ist eine Lösung, mit der wollen wir jetzt einfach mal starten. Das ist ein Prototyp, den entwickeln wir jetzt und den probieren wir aus. Das ist ja im Prinzip genau genau dieser Prozess moderiert. Und das Erste ist schon mal, die Leute zu orientieren, wo sind wir eigentlich gerade? Sind wir gerade dabei, das Problem zu verstehen? Sind wir gerade schon dabei, Lösungsoptionen zu sammeln? Sind wir gerade dabei, die irgendwie zu bewerten, diese Lösungsoptionen und gegeneinander abzuwägen? Oder sind wir dabei, jetzt diese Entscheidung zu treffen? Weil es sind ja mehrere Phasen, die man da letztlich durchläuft. Und die wichtige Aufgabe des Facilitators ist eben, auch da, jetzt kommen wir wieder zum Thema Future Skills zurück, diese verschiedenen Perspektiven überhaupt mal zuzulassen. und das auch auszuhalten. Das ist nämlich erstmal anstrengend und auch unbefriedigend am Anfang, wenn man den Raum aufmacht, dann im besten Falle kommen da verschiedene Perspektiven zusammen, die auch in verschiedene Richtungen gehen. Und das auszuhalten, auch der Gruppe klarzumachen, das ist in Ordnung, dass es jetzt erstmal Chaos scheinbar entsteht. Ja, und der Raum weit wird und man das Gefühl kriegt, oh Gott, wir kommen nie auf einen Nenner, ja, weil das ist alles viel zu disparat, diese Einstellungen. Was aber eigentlich für das Ziel ja gut ist, weil ich will ja verschiedene Perspektiven haben. Das ist ja eigentlich was Tolles. Aber die Gruppe überhaupt mal da rüber zu bringen, über diesen Frust, um dann wieder in eine Konsolidierung eben zu kommen, das ist eigentlich die Aufgabe des Facilitators, ja.
Fände ich super, dass du den Punkt machst mit dem Prozess. Ich erinnere mich an einen Fall, Peter. Wir hatten mal Entscheidungsdomänen, hatten wir das genannt, wo wir immer so Entscheidungssituationen einfach mal analysiert haben. Mhm. Und es war auch so eine Entscheidung nehme ich den neuen Job an? Und ich kann mich noch ganz gut erinnern, das war so, bleibe ich im alten Job oder nehme ich dieses neue Jobangebot an, wo Peter dann auch sagt, ey, Achtung, wir sind noch gar nicht in der Entscheidungssituation. Also da wird künstlich Druck gemacht, jetzt eine Entscheidung zu treffen und das wäre eigentlich noch gar nicht nötig. Also so der Zeitpunkt der Entscheidung war dann nämlich auch falsch gewählt. Also da ging es erstmal noch zu gucken, okay, welche Optionen habe ich und habe ich überhaupt die komplette Liste der Optionen schon auf dem Tisch liegen, ja? Also da waren die Kriterien vielleicht auch noch gar nicht klar.
Genau, also am Anfang sollte auf jeden Fall stehen, was ist eigentlich das Ziel der ganzen Diskussion und auch, was sind die Konsequenzen, wenn wir jetzt keine Entscheidung treffen oder wenn wir eine falsche Entscheidung treffen, also wie hoch sind die Stakes, ja, wie müssen wir das überhaupt jetzt erstmal einordnen, um dann auch zu gucken, okay, wie weit machen wir den Raum auf oder sagen wir nehmen die erste Idee, weil es ist im Prinzip nicht so, das Risiko ist nicht wahnsinnig hoch, alle Optionen sind gut, wir nehmen jetzt einfach das Erstbeste, probieren es aus, machen das Nächste. Also der Druck, ja, wir haben viel Zeit, aber oft ist es ja nicht so.
Nee, aber ich finde, also ganz wichtiger Punkt, wo es gerade bei mir auch so knack gemacht hat, war nochmal so das Thema Orientierung. Also dass du den Leuten bei der Orientierung hilfst, wo stehen sie eigentlich gerade auf ihrer Wanderschaft, ja. Und das fand ich erstmal, weil das hilft den Menschen ja wieder Sicherheit zu bekommen und die meisten sind ja reflexartig, ich sag mal schon im dritten Schritt oder warten noch mal im ersten und weil sie die Orientierung nicht haben und das Orientierung kann ich nur haben, wenn ich schon mal den Weg gegangen bin und ihnen vielleicht sogar auch schon weiß, was passieren wird, also ohne jetzt inhaltlich vielleicht, weil das sind ja ganz oft die Probleme, die du dann bearbeitest, sage ich mal, mit dem Kunden zusammen.
Genau.
Aber du weißt ja ungefähr, welchen Weg wir jetzt als Team gehen werden.
Genau.
Also die Orientierung finde ich wichtig und das nächste, was du sagst, ist ja, ich habe auch keine bessere Begrifflichkeit, das noch einfach zu machen, aber wir müssen ja erstmal Divergenz zulassen. Also wir müssen erstmal Weite finden. Also erstmal lösen wir uns alle von diesem, jeder weiß schon, was zu tun ist. Weil das ist ja ganz oft falsch. Wir legen also jetzt erstmal die Perspektiven aufeinander und dann triggern wir uns und dann entsteht erstmal ein Gespräch und wir müssen zuhören und was zulassen. Und dann, hast du ja auch richtig gesagt, müssen wir irgendwann wieder einen Punkt finden, dass wir dann auch wieder konvergieren. Also wir müssen jetzt wieder uns, du hast konsolidieren gesagt, also konvergieren ist jetzt auch nicht einfacher, aber weißt du, ich meine, wir müssen jetzt ja irgendwie wieder das wieder sortieren.
Absolut.
Und vielleicht auch priorisieren, ein bisschen entscheiden, schon vorher Entscheidungen treffen, sind wir uns einig, was wir alle vielleicht jetzt nicht ganz so relevant nehmen. Also und dann geht das ja ganz oft immer hin und her und hin und her und das moderiert man dann schon irgendwie. Würdest du sagen, dass das eigentlich schon eine Kerndisziplin ist von einem New Leadership?
Oh, interessant. Mhm.
Also, weil was du beschreibst, ist ja vielleicht tatsächlich eigentlich eine Führungskraft, die sich ein, wie auch immer, starkes Team zusammensucht, sich die konsultiert, ja, im Endeffekt, also ihre Expertenmeinung reinholt und sie eigentlich dabei führt, sie orientiert, wie man eben zu einer guten Entscheidung kommt, weil eine Entscheidung ist immer, man möchte immer was verbessern. Man hat ein Problem und wir beschäftigen uns immer im Leben mit Problemen, die wir ändern wollen, weil wir wollen es besser in der Zukunft machen. Müssen wir auch umsetzen noch. Aber diese Entscheidung muss erstmal getroffen werden. Und diese Führungskraft trifft die jetzt einfach die Entscheidung, weil sie es am besten weiß, oder führt sie eigentlich ihre Mitarbeiter dann im crossfunktionalen, diversen Umfeld zu der Entscheidung?
Ja, also ich kann da gut mitgehen. Das ist natürlich die Frage, wie man Führung definiert oder ob das überhaupt eine Führungsrolle sein muss. Also es ist im Prinzip eine Frage der Rollendefinition. Das kann natürlich auch in einem Team sein ohne eine hierarchische Führungskraft. Also du kannst ja auch die Rolle haben im Team oder auch als Externer in einem Team, das zu moderieren. Aber es kann natürlich auch eine Führungsrolle sein. Das Problem, was da häufig auftritt, ist, dass Führungspersonen eben nicht ganz nur in diese zurückgenommene Facilitator-Rolle reinschlüpfen können. Das hat zwei Gründe. Das eine sind ihre eigenen Erwartungen und das andere sind die Erwartungen des Teams. Das ist sehr schwierig. Also ich sage nicht, dass es nicht möglich ist, aber in der Praxis schwierig, dass es funktioniert, weil das Team orientiert sich halt doch an der hierarchischen Führungskraft häufig. Das heißt, wenn die dann den Prozess moderiert, ob das dann so klappt, dass jeder sich dann da so zu Wort meldet, wie er es auch ohne sie machen würde, dafür muss es ein cooles Team und eine coole Führungskraft sein, kann funktionieren, ist aber ein bisschen, ja, muss ich sagen, also hat bestimmt Schwierigkeiten, die da mitkommen.
Unbedingt, kann ich dir gleich sagen. Das empfinde ich nämlich gerade genauso.
Aber es wäre ein cooles Ziel. Also es wäre ein gutes Ziel, finde ich.
Ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, da ist wirklich the struggle real. Ja. Ich war in dieser Rolle und ja, also ich war überzeugt davon, Entscheidungskompetenz ist Future Skill und du musst dir auf individueller Ebene, weil du bist nah an der Wertschöpfung, alles, was wir in der ersten halben Stunde diskutiert hatten. Und trotzdem kam dann zum Beispiel ein Feedback aus einem Team von jemand, der, sag ich mal, ein eher klassisches Führungsverständnis hatte, der sagt, hey, du führst mir nicht genug. Also mir reicht's nicht, dass du hier der Moderator bist, du musst auch mal irgendwie die Entscheidung treffen, wo ich sage, hallo, wer bin ich? Also ich bin doch viel weiter weg und dann bin ich auch nur der Engpass, wenn ich hier alle Entscheidungen treffe. Ne? Für die anderen war es okay. Also das war schon mal so aus dem Team der Druck. Mm. Und dann kommt zusätzlich nur aus der Organisation um dich rum der Druck, der sagt, kannst du das, also das kannst du nicht deine Leute entscheiden lassen. Es geht doch nicht. Also das musst du die Führungskraft entscheiden, wo du dich dann auch nochmal gegen die, sage ich mal, gegen die Kultur stellen musst und sagen, nö, bei mir ist es anders.
Also Tobias, give me something to hate. Ja, triff eine Entscheidung. Ja, aber das war ich jetzt mal ein bisschen bewusst provokativ, weil ich fand das ganz interessant, wie du das beschrieben hast. Und es beschreibt ein bisschen mein aktuelles Umfeld, weil ich schon auch jetzt nicht mehr diese Beraterrolle habe, sondern eher die Führungsrolle. Hm. Und eigentlich würde ich das viel öfter, weil ganz ehrlich, ich weiß es manchmal einfach auch nicht. Und warum sollte ich es auch wissen? Es sind halt Probleme, mit denen sich so noch keiner beschäftigt hat. Und ich habe sehr schlaue Menschen um mich herum. Und dann will ich manchmal eben diesen Weg gemeinsam begleiten. Aber natürlich, und das ist genau wie du sagst, dann falle ich wieder rein in eine Erwartungshaltung. Dann bin ich manchmal aber auch Experte, denke, ich weiß es besser. Dann gibt es einen Autoritätsbias. Dann muss ich aber den einen mal wieder ausbremsen, dem anderen wieder eher Gehör schaffen. Also super viele Hüte, die ich dann da aufhabe, gefühlt. Hm. Aber ich glaube trotzdem, dass es, ob jetzt Führungskraft per Schulterklappen oder Führungskraft per Projekt oder wo auch immer, ich glaube, dass das wichtig ist, dass man das kann, dass man solche Sachen begleiten kann, auch führen kann.
Also ich finde, die Aufgabe von Führung ist da im Wesentlichen, also klar zu machen, wo liegen welche Entscheidungskompetenzen, also im Sinne von, wer darf was entscheiden. Mhm. Das muss klar sein, weil das ist häufig gar nicht klar, tatsächlich. Das ist überhaupt nicht transparent.
Stimmt, ja.
Das ist mühsam vielleicht, aber es hilft, das klar zu haben, um eben möglichst nach außen, also an die Wertschöpfung, wie ihr gesagt habt, zu kommen. Zu sagen, ihr habt so viel, also es ist im Prinzip das Prinzip der Kreisorganisation, die möglichst viel Entscheidungsgewalt liegt möglichst weit außen, an der Außenhaut und möglichst wenig innen. Was sie aber brauchen, neben der Transparenz, ist klare Leitplanken. Das klingt immer so blöd, gell, aus dem Führungssprech. Weil du kannst ja nur eine Entscheidung treffen, wenn du weißt, ich kann eine Entscheidung von hier bis da treffen. In dem Bereich, da bin ich frei. Das ist fein. Das weiß ich ganz genau, weil das haben wir festgelegt. Dann ist es einfacher. Aber das ist natürlich auch wieder schwierig, weil ich in einer komplexen Situation bin. Das alles vorher vorzudefinieren, auch schwierig, ja, weil dann bin ich ja nur damit beschäftigt, das irgendwie, mir irgendwelche Szenarien zu überlegen.
Du musst die Zukunft vorhersagen, also, was man ja richtig de facto nicht kann.
Klärst du so eine Rolle mit deinen Kunden vorher oder kriegst du das im Doing damit, wenn du deine Kunden begleitest?
Häufig klärt sich das erst im Doing. Also häufig ist das auch im Briefing nicht klar. Und es stellt sich dann heraus, dass es dann auch ganz anders ist. Also in der Praxis, weil manchmal hängt es eben an formellen Rollen, manchmal hängt es an Führungsrollen, manchmal hängt es aber auch an informellen Rollen von Menschen in Teams, was man gar nicht so auf dem Schirm hat. Und das kriegt man erst in der Dynamik eben mit, wenn man dann im Prozess ist. Und dann muss man damit irgendwie umgehen. Es hilft aus meiner Sicht immer, wenn man sowas feststellt, auch das wieder die Rolle des Facilitators vielleicht, das anzusprechen, es transparent zu machen, es besprechbar zu machen und dann, wenn möglich, festzulegen, okay, wer entscheidet das denn jetzt? Ist das was, was wir auf Teamebene entscheiden? Ist das was, wo wir einen Experten dafür abrufen, dass der bitte alle Informationen einholt und das soweit vorbereitet oder sogar selbst entscheidet? Ist das was, was die Führungskraft entscheiden muss, einfach weil damit so eine Verantwortung einhergeht, dass man das auch nicht einem Mitarbeiter guten Gewissens überstülpen kann und sagen, ja, das machst du jetzt gerade. Das ist nämlich auch unfair, wenn man Mitarbeitende die Entscheidungsgewalt gibt und damit auch die Verantwortung, aber die Person hat in der Organisation gar nicht die Rolle und ist dann damit auch überfordert. Also zu viel Freiraum ist auch gar nicht gut. Da ist man häufig, also das habe ich auch schon häufig mitgekriegt, dass dann Führungskräfte sagen, ja, ich gebe euch doch die grüne Wiese, ihr könnt doch machen, was ihr wollt. Und die Leute so, ja, aber ich weiß überhaupt nicht, was du von mir willst und was soll ich damit tun? Also zu viel Freiheit ist auch nichts.
Stimmt.
Da muss man auch ein bisschen einfach es besprechbar machen, darüber reden und immer wieder mal drauf gucken. Aber es hilft, so Grundannahmen zu besprechen und zu sagen, okay, grundsätzlich machen wir es so und so. Die Entscheidungen liegen bei euch, die Entscheidungen liegen bei mir. Ob es jetzt an Budget hängt oder was auch immer, ja, das kommt ja drauf an. Möglichst transparent festzulegen, aber dann muss man immer offen sein, das alles über den Haufen zu werfen.
Das finde ich gut.
Das Stichwort, was du gebracht hast, Peter, mit den Hüten, also dass du mehrere Hüte, das hat mich an die Folge mit Karin und Frank erinnert, mit den Decision Heads. Also sich anzugucken, welchen Hut trage ich gerade und macht dieser Hut Sinn? Also du hast vorhin gesagt, du hast ein Gespür für eine Situation, wo du sagst, ich bin mir relativ sicher, dass in dieser Situation diese Entscheidung die richtige wäre. Dann trägst du den Hut des Auskenners irgendwo. Ne? Ich kenne mich da aus, ich habe diese Situation schon 5-mal durchlebt und ich finde es total legitim, als Führungskraft dann zu sagen, ich trage jetzt gerade den Hut des Auskenners, ich habe da keine Herzblut für das Thema, ich kenne mich aus, aber trotzdem bin ich vielleicht nicht der die Entscheidung trifft, sondern ich bin der, den ihr jetzt konsultieren könnt, aber ihr trefft die, weil, also ich kann mich auch falsch auskennen, weil das war halt bei den letzten 5-mal war es halt richtig, aber draußen der Markt hat sich geändert, ja, also damit gibst du die Macht für die Entscheidung ab an das Team, was quasi an der Wertschöpfung dran ist. Die haben quasi diese Autorität zu sagen, ja, vergiss mal deine Erfahrungen, also vergiss mal dein Bauchgefühl, das ist da falsch kalibriert, weil, ja, du kennst dich aus, wie das die letzten 5 Male beim Kunden war, aber seit einem Jahr hast du nicht mehr mit den Kunden gesprochen und da draußen hat sich gerade die Welt weitergedreht. Die haben ein neues Bedürfnis.
Ja.
Ja, und dann, das löst quasi schon diesen Konflikt auf, glaube ich, wenn man in dieser Rollen- und Hütesprache spricht.
Ja, aber es ist auf jeden Fall wichtig, sich dessen bewusst zu sein, genau.
Du musst dir halt Zeit dafür nehmen, ne? Und ich glaube, das ist oft das Problem, so diese Prozessdiskussion und die Metaebene, dass die halt einfach, wir haben keine Zeit und scheiße, da ist ein Problem, was es zu lösen gibt. Die wird quasi dann kannibalisiert, weil es heißt, ey, wir haben jetzt keine Zeit, irgendwie eine Viertelstunde Rollenklärung oder jetzt mal, jeder sagt jetzt mal, welchen Hut er aufhabt. Da zeigen dir 5 den Vogel und sagen, ey, Alter, wir haben jetzt keine Zeit, irgendwie über Hüte zu sprechen. Wir müssen hier das Problem lösen. Da vorne brennt's. Seid ihr verrückt?
Ja, das ist absolut richtig. Ja. Aber du hast ja auch gesagt, dieses, und das ist ja dann oft, wenn wir dann in diese, ich nenne es mal jetzt in so einer Rolle, jetzt begleitest du, Marlene, so einen Prozess und jetzt ist das, tut sich da ein Entscheider hervor. Da müssen wir oft vielleicht auch per Organigramm so und betritt die Bühne, so nenne ich es mal, und weiß das auch zu spielen, ja, also er weiß diese Bühne zu spielen und er kann da Meinungen beeinflussen, so, das habe ich dann oft erlebt, ja, dass ich dann eigentlich schon merke, oh, nun werden wir hier alle eine Gruppenentscheidung treffen, die wird hier gerade vorbereitet. Ja, die ist schon klar, die soll jetzt so aussehen, wie der Herr das gerne haben möchte. Ne, und jetzt versuche ich das, ich sage es bewusst.
Hast du absichtlich Herr gesagt?
Ja, da gender ich jetzt nicht, weil das ist tatsächlich leider wirklich ein Stereotyp, den ich sehr oft dann sehe. Und dann wird das so vorbereitet und dann, ja, dann versuche ich da zu intervenieren. Ich, natürlich ihm jetzt da nicht das Gesicht zu nehmen oder so, er soll ja sein Gesicht wahren und versuche ihm das so ein bisschen nahezulegen, dass ich sage, okay, wie kommst du denn jetzt zu dieser Meinung? Wie ist das so? Und oft merke ich dann, ja, das ist halt so. Das habe ich schon so ganz oft so erlebt und das habe ich halt so, das könnt ihr mir schon glauben. Und ja, er nutzt natürlich auch seine Stellung, aber auch vielleicht sein Erfahrungswissen, was meistens gar nicht mal den Leuten ihm absprechen. Also das ist oft auch die Gruppenmeinung, sagt auch, das ist ein erfahrener Manager oder was auch immer. Und Und dann sind wir ja wieder bei diesem Thema, wo wir eingangs waren, beim Bauchgefühl. Hm. Und jetzt habe ich aber das Problem, dass der sogar recht haben kann. Also vielleicht, ich schätze das jetzt so aus meiner objektiven Perspektive ein und ich merke schon, der hat schon, also der geht schon in die richtige Richtung, aber der ist viel schneller. Ne? Du hast ja vorhin von Orientierung gesagt, der überspringt jetzt schon, der weiß jetzt schon, was kommt so und lass den mal recht haben. Und jetzt verliert er aber sein Team. Der verliert aber sein Team, weil die das nicht fühlen. Hm. Die fühlen halt nicht seinen Bauch. Hm. Und deswegen bin ich da manchmal nicht so der Fan von diesen Bauchentscheidungen, auch wenn die sehr schnell sein können, weil selbst wenn sie richtig sind, schaffen wir in einer Welt, wo wir ja ganz oft nie alleine zum Ziel kommen, nicht die Leute abzuholen. Weil die fühlen es dann nicht. Die müssen es dann blind glauben.
Ja. Ja, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Aber was genau ist die Frage?
Die Frage ist, wie schaffe ich das denn jetzt eigentlich? Ja, zu rationalisieren ist auch das falsche Wort, aber wie schaffe ich das denn jetzt, dass das nicht nur ein Gefühl bei ihm ist, sondern wie schaffe ich denn jetzt, das im Endeffekt so mit dem Kopf, auch ein bisschen mit Hilfe des Kopfes dahin zu bringen, dass alle verstehen, woher sein Gefühl kommt und, ne, und ich will jetzt bewusst nicht sagen, dass der immer falsch liegt, weil das stimmt gar nicht immer, sondern wie kann ich jetzt die Leute mitnehmen, dass die das auch fühlen?
Ja. Okay, also erstmal zu dem Thema, man muss natürlich gucken wegen dem Prozess, wo sind wir gerade im Prozess und auch gucken, dass wir wirklich alle Meinungen gehört haben, dass die alle auch auf dem Tisch sind, dass wir die auch visualisiert haben, dass das alles da ist und dass wir, also auch der Entscheider, das dann auch wahrgenommen hat. Wir haben ja immer noch die Möglichkeit auch da, auch als Facilitator, weil man da ja so ein bisschen eine externere Rolle hat, nochmal darauf hinzuweisen, also auf Punkte, die vielleicht in eine andere Richtung gehen und sagen, wir haben das jetzt ganz außer Acht gelassen. Ist es ein Risiko, wenn wir das machen? Also man kann nochmal speziell nochmal selbst, was man vorher schon eingeholt hat, hoffentlich zu diesem Zeitpunkt, ja, nochmal darauf hinweisen, das lassen wir dann ganz unter den Tisch fallen. Ist es ein Problem? So, also da nochmal eingreifen. Und wenn es jetzt wirklich darum geht, es ist jetzt die beste Lösung, aber alle fühlen es nicht. Was ich eigentlich nicht glaube, weil wenn man in dem Prozess ist, dass alle schon mal sich damit befasst haben und die verschiedenen Perspektiven verstanden haben, dann ist das eigentlich nicht, wahrscheinlich sind diese Leute dann diesen Prozess einfach nicht durchlaufen. Mhm. Davon würde ich jetzt eher ausgehen. Aber macht nichts, wenn wir dann sagen, es ist jetzt so, die Entscheidung ist getroffen und die Leute müssen das jetzt sowieso akzeptieren, sei es drum, und wir fragen sie jetzt auch nicht weiter. Dann gibt's auch Möglichkeiten natürlich, dass man eben da reinkommt, dass sie es fühlen. Oder zumindest den Raum aufmacht, dass sie es vielleicht fühlen oder vielleicht in Resonanz gehen.
Ja, worauf ich eigentlich hinaus will, ist eigentlich, dass das der Unterschied für mich zur Moderation ist. Dass du in der Facilitation eben auch dich in das Thema reinarbeitest. Also du hast schon ein Verständnis für das Thema. Also du moderierst jetzt hier nicht nur den Kontext und die Situation irgendwie, sondern du versuchst schon auch zu bewerten und zu verstehen, wo stehen wir jetzt, klar, und auch, macht das jetzt Sinn oder macht das nicht Sinn? Also verliere ich jetzt die Leute, ist das inhaltlich in einer gewissen Weise, geht das in die richtige Richtung?
Ich würde nicht unbedingt sagen, dass du inhaltlich auch Experte oder Expertin sein musst. Also du kannst natürlich Impulse mit reingeben, je nachdem, worum es geht.
Das wäre ja so die Frage. Bist du, also wie kannst du dann merken, ob das jetzt hier in die richtige Richtung sich dreht? Also hast du überhaupt ein Gefühl, ob es die richtige Richtung ist?
Das hat ja schon mal sehr Manipulatives, also das ist so, wie ich es jetzt verstehe zumindest. Also ich habe ja nicht als Facilitator hoffentlich eine eigene Agenda, die ich verfolge und wo ich dann das Team hintrickse, sondern ich muss dann ja schon mit offenen Karten spielen. Also wenn es jetzt so ist, dass es eine Entscheidung sowieso schon getroffen ist, die Leute müssen jetzt damit umgehen, dann kann ich da verschiedenste Dinge machen, wo sie sich damit befassen, das auf sich beziehen, sich überlegen, okay, wie verändert das meinen Arbeitsalltag, wie stelle ich mir das vor, also sie zum Beispiel ein Rollenspiel schicken oder in ein Storytelling schicken, wo sie sich damit wirklich befassen, was heißt das jetzt für mich? Als Beispiel, um das eben auch zu fühlen, auch so ein bisschen die positiven Aspekte mal anzuerkennen, vielleicht auch die Risiken, sich damit auszubefassen, so, das ist das, aber ich muss natürlich transparent machen, dass es jetzt keine Möglichkeit mehr gibt, diese Entscheidung umzuwerfen. Das ist jetzt gesetzt. Und wo wir eigentlich sind im Prozess. Ja, also die Fairness brauche ich. Also ich kann nicht die Leute hinmanipulieren, damit sie das dann irgendwie fühlen und dann selber das Gefühl haben, sie sind jetzt irgendwie, haben diese Entscheidung mitgetragen, wenn das nicht so ist.
Ich glaube, zwei Gedanken dazu. Das eine ist, glaube ich, die Rolle Facilitator und Führung dass das oft der gleiche Hut ist und manchmal macht es einfach Sinn, diesen Facilitator-Hut abzugeben. Ich moderiere diesen Prozess. Wenn du eine starke, ich nenne es jetzt mal Intuition, um vielleicht so ein bisschen von diesem Bauchgefühl wegzugehen, wenn du die Intuition hast, was ist jetzt der richtige Weg, was ist jetzt zu tun, warum auch immer das so ist, ob das jetzt Erfahrung ist oder wo auch immer die herkommt, dann könnte es in meinen Augen Sinn machen, diese Facilitator-Rolle abzugeben und zu sagen, okay, ich lasse jemanden quasi den Prozess, Entscheidungsprozess begleiten, um quasi aus dieser Doppelrolle, jemand hat jetzt quasi den Entscheidungszeitpunkt da so gewählt, um quasi auch die Entscheidung nach seinen Gunsten da zu beeinflussen. Und das andere, was ich im Kopf hatte, ist, naja, wenn es einer fühlt und die andere nicht, dann kann immer noch das Gefühl trügen an der Stelle, aber dann lass ich es halt fühlen. Also ich will so ein bisschen auf Typ-2-Entscheidung raus, wo ich sage, okay, lass uns die tun und lass uns aber festlegen, was muss ich tun, damit halt wir nicht irgendwie total Crash landen. Also keine Ahnung, wenn ich jetzt aufs Design Thinking gucke, dann treffen wir da auch Entscheidungen und sagen, das ist eine Hypothese und die überprüfe ich jetzt mit einem Prototypen und ich überlege mal, okay, was ist denn hier jetzt safe enough to try? Und dann in dieser Prototypenphase, da fühlen es die Leute dann schon, weil die merken, okay, nehmen jetzt mal irgendwie eine Innovation, das kommt beim Kunden an oder das kommt beim Kunden eben nicht an. So.
Richtig.
Und entweder die fühlen es dann und sagen, oh ja, das Bauchgefühl oder die Intuition von dem, der quasi diese Entscheidung beeinflusst hat, die war gut, weil tatsächlich die Kunden lieben es. Oder wir fühlen, ja, scheiße. Also da war das Bauchgefühl offensichtlich falsch. Mhm. Dann können 7 sagen, okay, haben wir ja gleich gesagt. Oder man sagt halt, ja, okay, wir gehen da jetzt bewusst früh raus, es fühlt nur einer und die anderen 7 fühlen da noch nichts oder haben vielleicht sogar im Bauch Grummeln, aber wir probieren es und wir wissen es halt dann, aber es war okay. Also wir sind da zwar gescheitert, aber mein Gott, das war ein leistbarer Verlust, um mal wieder auf mein Lieblingsthema leistbarer Verlust irgendwie einzugehen.
Ja, liebe ich auch.
Ja, super, ja, da sind wir wieder bei den Prinzipien, die man dann irgendwie rausbringen muss und da musst du es irgendwie runterbringen und das ist ja auch dann die Herausforderung, dass es da vielleicht einen dann gibt oder eine, die es schafft, sich nicht so emotional zu involvieren oder auch inhaltlich zu involvieren, dass sie für das große Ganze den Blick hat und zu sagen, okay, sind wir jetzt hier eigentlich d'accord oder haben wir jetzt den richtigen Punkt und was könnten wir vielleicht jetzt noch machen, um hier nicht voller Sicherheit in die falsche Richtung zu gehen. Also das ist so ein bisschen voller Gefühl der Sicherheit. Ne? Das ist so ein bisschen, das bewusst ja auch ein bisschen überspitzt in der Situation, weil ich weiß nicht, das ist aber das, was ich tatsächlich sehr oft sehe, diese Situationen und dass ich dann am Ende auch oft alle sich danach wünschen, endlich mal zu einem Commitment zu kommen. Und dieser, ich sag mal, immer Schritt zurück, ne? Du sagst das ja so schön, Marlene, dann müssen wir nochmal das machen, dann sollten wir vielleicht dann doch nochmal ins Rollenspiel oder sollten wir das vielleicht nochmal anders überprüfen oder wir sollten nochmal einen Prototypen machen und so und dann, oh ja, naja, okay, na gut, okay, so ein bisschen, ne? Das ist aber schon eine Herausforderung, finde ich. Und diese Herausforderung, glaube ich, dann auch abzugeben, dass jemand das bewusst betreut, begleitet, facilitiert, das ist, glaube ich, der große Mehrwert.
Ja.
Stichwort Prozess. Ich gucke ein bisschen auf die Uhr, aber ich wollte dich nicht unterbrechen, also gerne noch zu dem Punkt.
Ja, genau, also es hilft da jemanden, also einfach die Rollenklärung zu haben, das hatten wir jetzt ja schon ein paar Mal. Und du meintest ja vorhin auch, Tobias, dass dafür häufig nicht die Zeit ist. Und da ist mir einfach nur eingefallen, wir hatten bei unserer dritten Collaboration Conference 2023, jetzt sind wir schon bei der vierten, das war ja zum Thema Entscheidungen tatsächlich. Und da hatten wir den Michael Tschumi da, der ist aus Militär und die treffen tatsächlich sehr agil Entscheidungen, also sehr selbstorganisiert und auch ganz viel nach Prinzipien, interessanterweise. Und der hat mitgebracht das Zitat, es eilt, nimm dir Zeit.
Mhm. Hey, nicht so schnell.
Und das fand ich...
ja, hä? Hey, nicht so schnell, hatten wir auch schon mal so. Ne? Wenn es schnell gehen muss, dann einmal, hey, nicht so schnell, nochmal kurz überlegen. Genau, ja. Sehr cool.
Genau, also das ist mir auch so ein bisschen geblieben. Also gerade wenn es eine hochriskante Situation ist, dann ist diese Zeit gut investiert. Also es eilt, nimm dir Zeit. Fand ich gut. Also gerade auch, wenn es um die Rollenklärung geht. Wie werden jetzt überhaupt die Entscheidungen getroffen? Ne? Diese Metaebene, das hilft. Und die Rollenklärung, genau.
Ja. Okay, bevor wir jetzt in den Schluss und Transfer gehen, erstmal noch an Marlene die Frage. Gibt es eine Frage, die wir zu dem ganzen Thema, was wir heute hatten, unbedingt noch stellen hätten müssen. Ist noch was offen geblieben, wo du sagst, da müssen wir unbedingt noch mal schnell drauf eingehen?
Ha, gute Frage. Nö, ich finde, wir sind schon sehr tief eingetaucht. Ich bin noch so gefangen in unserem Gespräch, kann jetzt gerade gar nicht. Wenn mir noch was einfällt, dann komme ich drauf zurück.
Alles klaro. Und dann würde ich tatsächlich in den Transfer gehen und vielleicht sagt jeder so ein, zwei, drei Punkte, wo er sagt, aus dieser letzten Stunde, das nehme ich jetzt für meine tägliche Arbeit als Führungskraft in der Beratung, in der Facilitation, in der Wegbegleitung von Teams für das nächste Training, das nehme ich irgendwie mit.
Ja, würde ich anfangen?
Dann leg los.
Tatsächlich für mich sehr interessant. Also vielen Dank nochmal auch für deinen Einblick, auch für diesen intensiven Austausch. Das lieben wir ja so sehr, ne, Tobias. Deswegen haben wir auch gesagt, diese Gastfolgen, die geben uns so viel, dass wir da wirklich auch viel lernen können und auch mal tiefgründige Fragen stellen können. Auch für uns ja auch Sachen, die wir dann beobachten oder auch, was mein Transfer wieder ist, ist, ja, was ist jetzt eigentlich nun genau der Unterschied manchmal, also wie oft schlüpfe ich eigentlich in einem täglichen Situation in unterschiedliche Rollen? Also das war für mich nochmal wieder so der Punkt. Also wo fängt Faszinieren an und wo hört es auf? Dass es das braucht und wie der Mehrwert ist, glaube ich, das haben wir hoffentlich rausgestellt in dem Gespräch. Also wie wichtig das ist und wie wichtig das aus meiner Sicht wieder mal ist, vielleicht sogar das Unbefangen. Also sich deswegen auch externe Beratung, Unterstützung zu suchen oder auch diese Rolle explizit mal jemandem zu geben, der dann nicht involviert ist ins Inhaltliche oder Operative und so weiter. Also das fand ich für mich jetzt wieder mal nochmal so ein, ach, viel öfter braucht es das. Und das eben das Zweite, was ich mitnehme, ist für mich eben diese Zukunftsorientierung. Ja, wir haben eben immer diese, alle Entscheidungen sollten zukunftsgerichtet sein, sind zukunftsgerichtet und dass diese Unsicherheit eben da ist und dass wir eben durch Orientierung im Prozess gewisse Sicherheit schaffen können für unsere Teilnehmer. Und das schon mal, dass mir das auch ganz oft anscheinend abhanden geht, dass ich nochmal einen Schritt zurücktrete und sage, ich orientiere euch mal, uns mal. Also fand ich jetzt nochmal für mich auch nochmal ein richtiger Lessons learned. Weil klar kann ich das einfordern und manchmal bin ich dann auch vehement und die Leute hören mir auch zu, aber ich glaube nur vielleicht, weil ich vehement bin, du hast es hartnäckig gesagt, ja, aber vielleicht diese Orientierung auch nochmal bewusst zu sagen, es kommt schon noch oder das und das passiert jetzt und vertrau mir ruhig, das, was du möchtest, wird ein Teil des Prozesses sein und jetzt lassen wir mal erstmal alles wieder zu und dann konsolidieren wir uns und so weiter, das wird kommen, also diese Orientierung grob zu geben, glaube ich, kann ein Teil der Sicherheit sein. Genauso wie auch die Szenarien, Rollenspiele emotional zu erleben. Auch dadurch eben wegzukommen von einer total Unbekannten. Und dann eben diese Ablehnung durch Unsicherheit. Ja, das waren so für mich wieder sehr schöne Anstöße. Also vielen Dank dafür.
Cool.
Tobias, was hast du mitgenommen?
Ich würde drei Sachen machen. Also zum einen gefällt mir nochmal der Prozess und da sehe ich ganz viele Parallelen zur Folge, die wir mit Frank und Karin hatten. Also wirklich diese Rollen und für mich heute im Speziellen dieses den Auskennerhut und den Facilitatorhut, also den Entscheidungsprozess-Moderationshut, den klar zu trennen. Also sich bewusst auch vielleicht jemand von außen in diese Facilitator-Rolle zu holen, wenn für viele, also für die Menschen, die in dem Entscheidungsprozess sind, viel auf dem Spiel steht. Das ist ein großes Takeaway. Dann, wenn ich an den Anfang zurückgehe, zu dieses Thema Entscheidungskompetenz als Future Skills, ich glaube, es braucht noch viel mehr Sichtbarkeit und ich kann es euch noch nicht sagen, wie, aber für mich liegt es so klar auf der Hand und ich verstehe aber nicht, dass das in Organisationen so ein krasser blinder Fleck ist, diese Future Skill und so auf diese, dass ich auf der individuellen, auf der Team- und auf der Organisationsebene echt Aufwand reinspendieren muss und daran arbeiten, damit ich eben nicht Wochen und Monate lang irgendwo in eine falsche Richtung laufe. Also das ist für mich sowas von klar und liegt auf der Hand. Und gleichzeitig beobachte ich so das krasse Gegenteil, dass es eben nicht gemacht wird und dass das einfach so ein krasses Entwicklungsfeld ist, wo ich noch ein bisschen nachdenken muss, wie kriegt man das mehr sichtbar, wie kriegt man das mehr transparent, macht man da irgendwie Bock drauf? Und Stichwort ist für mich fühlen. Also wir haben heute ganz oft über Bauchgefühl, Fühlen, Emotionen gesprochen und ich nehme so als Tipp oder als zum Ausprobieren mit, dieses ich fühle mal in die Zukunft, in für was entscheide ich mich da, ich fühle da rein, entweder durch ein Rollenspiel oder durch ein Bild oder keine Ahnung, also wie kriege ich diese Emotionen für irgendwas transportiert, wie lasse ich es die Leute spüren und fühlen, das ist mein drittes, was ich für heute mitnehme.
Cool.
Marlene, du darfst abschließen. Hast du auch einen Transfer für dich?
Ja, also ich fand das Thema New Leadership in Verbindung mit Facilitation, den Gedanken hatte ich noch nicht, spannenderweise. Finde ich interessant, da muss ich, glaube ich, noch ein bisschen drauf rumdenken. Also grundsätzlich ist das Thema Führung, Führungskultur, Führungsrollen bei Entscheidungen natürlich super wichtig und ja, es kann halt auch so ein bisschen der Killer sein. Also wenn jetzt das Team total Bock hat und auch entscheidungsfreudig ist, aber dann wird von oben sozusagen der Deckel drauf gemacht, dann habe ich ja gar nichts gewonnen, sondern im Gegenteil, der Frust ist dann umso größer. Deswegen muss man das immer im Blick behalten, aber das ist natürlich einfach schwer, ja, weil das mit Verlustängsten zusammenhängt. Und da habe ich leider auch noch nicht die perfekte Lösung, die immer funktioniert. Aber es hilft, drüber zu sprechen, denke ich, und da auch den Führungskräften gegenüber offen zu sein und transparent zu sein, das ist halt auch ein bisschen das Privileg von Externen, dass sie das halt eher machen können als Interne, das auch ein bisschen zu spiegeln, was ich durchaus auch schon gemacht habe. Genau, und wenn ich noch einen kleinen Werbeblock einblenden darf.
Unbedingt.
Sehr gerne, ja.
Weil du sagtest, Tobias, wie kann man das Thema Future Skills noch irgendwie präsenter bekommen und die Wichtigkeit und so. Also wir haben da jetzt gerade wirklich viel gemacht. Wir hatten ja die Konferenz zum Thema Future Skills jetzt dieses Jahr, die Collaboration Conference. Wir haben auch ein Kartenset entwickelt. Das kann ich euch jetzt in die Kamera halten. Da haben dann die HörerInnen nichts davon. Nennt sich Transformation Mapping. Und da geht es genau darum, wie bringe ich meine Herausforderungen in der Transformation zusammen mit Future Skills, zusammen mit Maßnahmen auf diesen drei Ebenen, individuell, Team und Organisation. Und es ist einfach dafür da, dass man im Team da so ein bisschen rummappt und ausprobiert und drüber spricht, ja, überhaupt mal in den Austausch kommt, es transparent macht. Das kann ich euch nur ans Herz legen, das mal auszuprobieren. Es macht auf jeden Fall Spaß. Und wir haben auch ein White Paper zum Thema Future Skills, wo eben diese Ebenen besprochen werden. Aber es ist viel zu tun. Also es macht Spaß, aber es ist, ja, im Endeffekt müssen wir halt unsere Organisation umbauen. Es ist nicht nur damit geholfen, wenn Leute individuelle Skills erwerben. Das reicht leider nicht.
Das stimmt, ja.
Super, das ist ein gutes Schlusswort. Ja. Hast mir auch die Frage nach den Ressourcen, die du noch empfehlen würdest, vorweggenommen. War so nicht abgesprochen, hat super funktioniert. Wir packen die Links auf jeden Fall in die Shownotes und wir hoffen natürlich, dass viele Menschen sich jetzt mal so ein wunderschönes, kleines, kompaktes Kartenset, ist wirklich super handlich, haben wir gerade gesehen, zukommen lassen und daran arbeiten, Future Skills auf diesen drei Ebenen, die du genannt hast, individuell, Team, Organisation, da wirklich ins Tun kommen und zu sagen, das ist für uns was wir entwickeln wollen. Und wir spendieren da auch ein bisschen Zeit da drauf. Ist sinnvoll investierte Zeit.
Genau, das ist vielleicht auch nochmal zum Abschluss. Also du hast es so schön gesagt, wenn es eilt, nimm dir Zeit. Ja, das ist, glaube ich, wichtig. Oder auch, wenn es wichtig ist, dann such dir vielleicht auch jemanden, der dir dabei hilft. Weil man kann viele, viele, viele Stolperfallen tatsächlich gehen. Also so eine Unterstützung, so einen Wegbegleiter, sich auch extern mal zu holen, ist vielleicht schon die beste Entscheidung, ja, am Anfang. Und ich glaube, das ist meine Perspektive immer wieder, dass ich Unternehmen sehe, die unheimlich positiv was verändern wollen, aber sich auch ganz oft in ihrem eigenen Saft drehen, ja, und da brauchen sie einfach auch manchmal Unterstützung von außen. Und das ist gar keine Schwäche, ganz im Gegenteil, das ist schon die erste Stärke, das mal anzunehmen, weil da kann man gar nichts verlieren. Da kann man nur gewinnen und das, wenn man überlegt, dass viele, viele Entscheidungen auch ökonomisch extremen Einfluss haben, dann ist das gut investiertes Geld. Safe enough to try.
Auf jeden Fall.
Sehr schön.
Also vielen, vielen Dank.
Marlene, schön, dass du da warst.
Vielen Dank für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Die Folge zum Impro, die ist im Backlog. Ich habe da riesig Bock drauf. Interessiert sehr mich. Cool. Ich habe im Kopf locker 10 Fragen, die ich stellen kann. Da kriegen wir wieder eine Stunde voll.
Sehr gerne.
Und ich frage dich jetzt, what's next, Tobias?
Ja, wir haben ja gesagt, Gastfolgen, weil von euch auch das Feedback kommt, dass die Folgen mit unseren Gästen immer sehr spannend sind. Und wir haben tatsächlich eine spannende Folge zum Table of Elements. Also kennen vielleicht manche von euch aus dem Chemieunterricht das Periodensystem der Elemente. Und der Christian Botta wird bei uns zu Gast sein und hat das für Projektmanagement-Methoden und Da spielt natürlich auch das Thema Entscheidungsfindung eine Rolle und sind schon ganz gespannt auf seine Praxisberichte.
Ja, und wir müssen das Thema Effectuation unbedingt jetzt mal machen. Das haben wir in unseren Workshops schon. Wir nutzen es selber privat, beruflich. Ja, wir nutzen eigentlich die Prinzipien schon sprichwörtlich in jeder Sendung und wir müssen jetzt endlich mal darüber reden, Tobias.
Hast du recht, das kann nicht angehen. 50 Folgen und noch keine zum Thema Effectuation. Und weißt du was, nachdem wir gesagt haben, wir wollen ja fast nur noch Gastfolgen machen, mir fällt sogar ein Gast ein, den frage ich dann jetzt gleich mal. Und bin mir sicher, wir kriegen da was hin.
Wenn das keine super Zukunftsaussicht ist, da braucht man keine Angst haben. Ich hoffe, ihr seid demnächst auch wieder dabei. Und das letzte Wort hast du, Tobias.
Ja, genau. Das letzte Wort habe nämlich ich und nicht Ada. Das ist nämlich die Neuerung in unserem Podcast. Denn Ada hat ja einfach keinen Bock mehr auf uns alte weiße Männer. Also bei uns beiden wird's schon spitzen schon die ersten grauen Härchen durch. Und ja, die ist jetzt weitergezogen und sagt, hey, mach doch einen Scheiß alleine hier. Immer nur ein paar hier Entweder-Oder-Fragen stellen, am Schluss dieses One-More-Thing. Das ist mir nicht genug, da habe ich gesagt, komm. Nee, aber ernsthaft, spart uns ein bisschen Arbeit, weil das war natürlich ein bisschen zusätzlicher Aufwand. Haben wir gesagt, wir spendieren lieber Zeit, mehr Zeit mit unseren Gästen zu sprechen und geile Folgen für euch hinzulegen. Deswegen ab jetzt Peter und Tobias ohne Ada. Genau. Das ist die Neuerung. In diesem Sinne.
Wenn ihr das nicht verpassen wollt, denkt immer daran. Ne? Google gibt's ja nicht mehr, Google Podcast, aber auf Spotify, Amazon und Deezer sind wir immer noch da. Auf LinkedIn kannst du uns auch anschreiben. Ich bin nicht ganz so oft mehr da, aber trotzdem irgendwie findet ihr uns schon. E-Mail ist auch noch da, alles in den Shownotes. Ich freue mich wie immer über 5-Sterne-Bewertung. Bei Tubers dürfen wir auch 4 sein, wenn es berechtigt ist. Also, wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann drückt jetzt schon mal auf Follow und Like und drückt die Glocke und wie man das so sagt. Und bis bald.
Genau, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.